Also wir steigen gleich ein. Zum ersten Thessalonicher Brief zuerst etwas Einführendes. Brauchen wir einen Lautsprecher? Lautsprecher? Ich will versuchen, laut genug zu sprechen. Zuerst etwas Geografisches zur Einführung. Der Ort Thessalonik lag am Ägäischen Meer. Dieses liegt zwischen Griechenland und Kleinasien. Thessalonik war unter den Römern eine freie und volksreiche Stadt mit, man bedenke schon damals, rund 200.000 Einwohnern. Sie war eine Hauptstadt, sagt man. Allerdings variieren die Angaben über welche Region. Entweder von ganz Makedonien, dem nördlichen Teil Griechenlands, oder von der zweiten Region des Landes. Manchmal waren Makedonien und Achaia, das war der südliche Teil, waren diese verbunden als ein Land namens Griechenland oder Hellas. Manchmal waren sie geteilt, war Makedonien unabhängig und Achaia war selbstständig. Verglichen mit Athen genoss die Frau in diesen Regionen, nördlich, in diesem nördlichen Gebiet, große Freiheit sowie einen erheblichen Einfluss. In der Apostelgeschichte kommt das ein wenig zum Tragen. Es gab dort auch eine jüdische Synagoge, die Paulus gern benutzte. Etwas zur dortigen Gemeinde und ihrer Entstehung. Der Apostel Paulus war stets bemüht, die Menschen zu erreichen, die am schnellsten dieses Evangelium auch wieder weitersagen konnten. Das dürfte erklären, warum er, als er durch Kleinasien zog, Richtung Ephesus gehen wollte. Er ging ja westwärts und zielte ab, offenbar nach Ephesus zu kommen. Ephesus war eine solche Stadt, von der aus viele Menschen hinausgingen und zu der viele Menschen kamen. Solche Städte, wo die Bevölkerung zum Teil wenigstens beweglich war, die besucht wurde oder dessen Bevölkerung andere Ortschaften gern besuchte. Solche waren natürlich sehr natürliche Möglichkeiten zum Einsatz für die Verbreitung des Evangeliums. Paulus denkt offenbar strategisch. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte 17, dass Paulus sich mit seinen Gefährten, Silas, in christlichen Kreisen als ein Führender bekannt, und der noch jugendliche Timotheus, das waren seine Gefährten, sich nach Thessalonich begab, dabei die strategisch unwichtigen Städte Amphipolis und Apollonien überging. Er kam ja von Philippi. Dort in Thessalonich angekommen, ging er, Lukas schreibt, nach seiner Gewohnheit in die Synagoge der Juden. Lukas schreibt weiter, über drei Sabbate hin setzte er den Juden von den Schriften her auseinander, eröffnete und legte dar, Zitat, es musste der Gesalbte leiden und auferstehen von den Toten, und dieser ist der Gesalbte Jesus, den ich euch verkünde und bekannt mache. So predigt Paulus. Lukas schreibt weiter, und etliche von ihnen wurden überzeugt und gesellten sich zu Paulus und Silas, auch von den ehrfürchtigen Griechen, eine große Menge, und von den erstrangigen Frauen nicht wenige. Da kommt die Frau zur Sprache. Unter der Woche arbeiteten Paulus und seine Kollegen, um ihr tägliches Brot zu verdienen. Paulus dürfte sich auf diese Zeit beziehen, wenn er später an die Philipper schreibt, in Kapitel 4, Vers 16, als ich in Thessalonich war, schicktet ihr ein- und zweimal für meinen Bedarf. Wie lange waren die Missionare in dieser Stadt, in Thessalonich? Über 3 Sabbate hin, schreibt Lukas. Das wäre mindestens gute 2 Wochen. Der Bericht der Apostelgeschichte könnte aber auch unvollständig sein. Eine Synagogentradition besagt, einmal im Monat stand die Verkündigung Gästen zur Verfügung. Wenn das hier geübt wurde, dann könnten demnach die Evangeliumsboten sich 2 bis 3 Monate, Entschuldigung, 2 bis 3 Monate in Thessalonich aufgehalten haben. Der Aufenthalt wurde aber je abgebrochen. Lukas schreibt, aber die im Unglauben ungehorsamen Juden waren eifersüchtig und nahmen etliche böse Männer von den auf den öffentlichen Marktplätzen herumstehenden Müßigen zu sich, erregten einen Volksauflauf und brachten nach und nach die Stadt in Aufruhr. In der Nacht brachten die Brüder beide, Paulus und Silas, aus der Stadt und schickten sie nach Beröa. Etwas zur apostolischen Verkündigung in Thessalonich. Worüber Paulus hier predigte, lässt sich den Angaben in der Apostelgeschichte und den Wir sagten und Ihr wisst Stellen in den Thessalonicher Briefen entnehmen. Zuerst entwirft Paulus ein Messiasbild aus dem Alten Testament. Dieser leidet, stirbt und steht auf aus dem Tode. Das beschreibt Paulus offenbar. Dann identifiziert er Jesus von Nazareth als diesen in der Schrift verheißenen Messias. Als Messias ist Jesus Retter und König. So spricht Paulus. Als Retter hat er ein Heilsvolk und als König hat er ein Königreich. Dieses Heilsvolk ist sein Königreich. Und als König kommt er wieder, denn er hat ja die Erde verlassen. Das Volk des Messias hat sich durch eine hohe Ethik auszuzeichnen. Das ist ganz kurz zusammengefasst die Botschaft des Apostels in Thessalonich. Nur noch etwas zu den Umständen des Schreibens und dann über die Abfassungszeit. Von Beröa wird Paulus wieder gezwungen, weiterzuziehen, und zwar nach Athen, wohl auf dem Schiffsweg. Silas und Timotheus werden von Paulus aufgefordert, zu ihm nach Athen nachzukommen. Von Athen aus wird Timotheus aber nach Thessalonich zurückgeschickt, um dort die Gläubigen aufzusuchen oder aufzubauen und aufzubauen, da es Paulus nicht möglich ist, dorthin zu kommen. Inzwischen reist Paulus nach Korinth, wo Silas und Timotheus nach einiger Zeit eintreffen. Von dort aus schreibt Paulus den ersten Brief an die thessalonischen Christen. In ihm spricht er seine freudige Anerkennung aus, denn Timotheus hat einen ermutigenden Bericht zurückgebracht. Von ihnen geht ein stark, das heißt von den thessalonischen Christen, geht ein starkes missionarisches Zeugnis aus über ganz Makedonien. Und in ihrer Lebensweise hat die Gemeinde einen guten Ruf, sagt er. Sie erweist Standhaftigkeit in der Verfolgung, die leider immer noch angehalten hat. Paulus tröstet sie in seinem Schreiben, in ihrer Not und ermahnt sie zu weiterer Treue. Denn es gibt auch einige ethische und dogmatische Fragen zu klären. Nun zur Abfassungszeit. Zuerst der Spätestzeitpunkt. Spätestens wann könnte Paulus den Brief geschrieben haben, den ersten Thessalonicherbrief? Dieser liegt vor der Abreise des Paulus von Korinth, wo Paulus einige Zeit, 8 Monate, weilte. Silas ist immer noch bei Paulus zu dieser Zeit, zur Zeit des Schreibens, 1. Thessalonicher 1, Vers 1, er lässt mit Grüßen. Was nach Korinth offenbar nicht mehr der Fall zu sein scheint, also vor dem Abzug des Paulus von Korinth. Er muss aber noch früher angesetzt werden, der späte Zeitpunkt muss noch etwas früher angesetzt werden, denn auch der zweite Brief ist noch von Korinth aus geschrieben. Und man muss Zeit lassen für die Ankunft und Auswirkung des ersten Briefes. Auch sind die Thessalonicher als erst vor kurzem zum Glauben gekommen zu betrachten. Wir haben jetzt einen späten Zeitpunkt innerhalb, also eine erhebliche Zeit vor seiner Abreise von Korinth, der früheste Zeitpunkt jetzt. Zu früh darf man den Brief auch nicht ansetzen. Denn man muss Zeit lassen für die weite Verbreitung des Rufes der Thessalonicher, wovon die Rede ist in Kapitel 1. Auch Zeit für den Bericht über diesen Beruf, Paulus zu erreichen in Korinth. Und Zeit für die Entsendung von Timotheus, seinen Dienst in Thessalonich und seine Rückkehr zu Paulus. Diese zwei Zeitpunkte liegen aber sehr nah beieinander, sodass wir einen sehr engen Spielraum haben und mit ziemlicher Gewissheit schlussfolgern dürfen, dass die Anfangszeit des Wirkens in Korinth als die Zeit der Abfassung des ersten Thessalonicher Briefes zu vermuten ist. Möglicherweise wäre es das Spätjahr 50. Aber auch 51 wird vorgeschlagen. Zur Thematik des Buches. Als Hauptthema kann man allgemein formulieren, Paulus hilft einer Gemeinde von jungen Christen. Jung dem geistlichen dem geistlichen Alter nach. Die Aufgliederung des Buches als Brief. Wir haben hier einen Brief und wie wird das Buch als Brief aufzugliedern sein? Nun, als Brief hat er einen Gruß, einen Hauptteil und einen Schluss. Das ist die übliche Aufteilung eines Briefes. Der Gruß befindet sich in Kapitel 1, Vers 1 und der Schluss in den letzten Versen des Kapitels 5, die Verse 25 bis 28. Die Aufgliederung des Hauptteils dazwischen ist eine sehr einfache. Sie hat nur 2 Teile. Der erste Thessalonicher Brief hat also 2 Hauptteile. Der erste enthält persönliches Rückblick, Besprechung einiger seiner Erlebnisse in der Zwischenzeit. Das sind Kapitel 1, Vers 2 und die Texte dann bis 3, Vers 13 oder Ende Kapitel 3. Darauf folgt Lehrmäßiges. Paulus klärt einige Fragen, die in Thessalonich anstehen, wichtig sind. Und dieser Teil ist 4 Vers 1 und 5 Vers 24. Ich schließe noch eine sehr einfache, aber einprägsame Thematik für den es interessiert, für nur Kapitel 1. Ich habe mir einmal einiges da notiert. Sämtliche Punkte beginnen mit einem B, deshalb etwas einprägsam. Zuerst haben wir den Boten, Paulus, dann die Botschaft, die Bekehrung, der Thessalonicher, das Benehmen oder Verhalten der Thessalonicher, der Bekehrten, ihre Bereitschaft zum Zeugnis, eine Beurteilung der Umgebung und zum Schluss einen Blick in den Himmel. Bote, Botschaft, Bekehrung, Benehmen, Bereitschaft, Beurteilung und Blick in den Himmel. Kommen wir nun zur Textbesprechung. Klein A, der Gruß. In Vers 1 lesen wir: Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Wir sollten wohl nicht schreiben an die Gemeinde, denn mit der Angabe dieser Namen haben wir wohl nicht in erster Linie die Angabe des Verfassers oder der Verfasser, wie Lenski behauptet, sondern die Angaben der Namen der Grüßenden. Deshalb nur der Dativ, wie im Griechischen hier wohl anzugeben ist. Das heißt, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt, was auf diesen Dativ folgt, der Gruß. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese Verse enthalten die Grüßenden, wie gesagt. Zuerst ist das Paulus. Das ist sein griechischer Name. Er hatte ja auch noch einen hebräischen, nach dem ersten König Israels, Saul. Er war ja ein Benjaminit aus demselben Stamm. Es ist anzunehmen, dass dieser Name, Shaul, sehr gerne in diesem kleinen Stamm bei Kleinkindern gebraucht wurde. Aber später, wie das auch Gewohnheit war für Juden im Ausland, benutzt er seinen griechischen Namen Paulus. Als Apostel bezeichnet er sich in diesem ersten, seinen ersten Brief nicht. Allerdings, ich sage ersten, möglich wäre, dass der Galaterbrief der erste Brief des Paulus wäre. Aber ich lasse das nun einmal stehen, welcher es eigentlich wäre. In diesem Brief nennt Paulus sich nicht Apostel. Er bleibt auf der sehr familiären Ebene. Sie sind ganz jung im Glauben. Er hat keine große Notwendigkeit, sich hier als eine Autorität hinzustellen. Er stellt sich lieber als einen Vater oder auch als eine Mutter hin, Kapitel 2. Die Mitgrüßenden sind Silvanus und Timotheus. Silvanus dürfte wahrscheinlich der Silas der Apostelgeschichte 15, Vers 22 sein, wo er ein führender Mann unter den Brüdern genannt wird. Das heißt, unter den Brüdern in Jerusalem. Vielleicht stammt er auch aus Jerusalem oder wenigstens aus Judäa. Timotheus, der andere Mitarbeiter, ist ein junger Mann, noch ein junger Mitarbeiter, und zwar auf seiner ersten Missionsreise. Zusammen bilden Silas und Timotheus, Paulus, Silas und Timotheus eine missionarische Arbeitsbruderschaft mit gemeinsamen Interessen an den thessalonischen Christen. Deshalb grüßen sie zusammen. Die Gegrüßten. Gegrüßt wird, Zitat, die Gemeinde der Thessalonicher. Gemeinde Einzahl, Thessalonicher Mehrzahl. Hier wird sofort der Leibcharakter der Angeschriebenen deutlich, ihre Verbundenheit miteinander. Als Thessalonicher, als eine Mehrzahl, als Thessalonicher sind sie eine Mehrzahl, als Gemeinde aber miteinander zu einer Einheit verbunden. Beides haben die Lesenden des zu Herzen zu nehmen, auch wir. Die anschließende Beschreibung ist nun bedeutungsvoll. Wenn Paulus sagt, Gemeinde Thessaloniker, was dann? In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen das sehr schnell und geben nicht besonders Acht, oder? Bleiben wir aber ein wenig da stehen. Es handelt sich hier um einen Satzteil, der mit einer Präposition beginnt, in. Ein solches Gefüge, ein präpositionales Gefüge, hat die Aufgabe zu beschreiben, also die Aufgabe eines Adjektivs oder Adverbs. Jetzt ist die Frage, wollte nun der Apostel diese Beschreibung in erster Linie auf das unmittelbar voranstehende Wort Thessalonicher beziehen oder schon auf das umfassende Wort Gemeinde davor? Dieses Gefüge in Gott und Jesus, bezieht sich das in erster Linie auf das Wort Thessalonicher oder schon auf das Wort Gemeinde zuvor, Gemeinde der Thessalonicher? Das macht nämlich einen kleinen Unterschied. Bezieht sich der Zusatz in erster Linie auf das Wort Thessalonicher, so kann es heißen, dass es sich um diejenigen Thessalonicher handelt, die in Gott und Christus sind. Wie wenn er sagen wollte, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde jener Thessalonicher, die in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sind. Das hieße also, alle Christen am Ort wären als dortige Gemeinde betrachtet. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und den darf man ohne weiteres stehen lassen, denn diese Beziehung ist eine mögliche. Die zweite Möglichkeit, bezieht sich der Zusatz in erster Linie auf Gemeinde? Wie wenn er sagen wollte, Paulus und Silvanus und Timotheus der thessalonischen Gemeinde, die in Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus ist, so wird betont in diesem Fall, dass diese Gemeinde sich nicht nur an einem irdischen Ort, sondern auch an einem himmlischen Ort befindet. Beide diese Aspekte sind möglich und dürfen angenommen werden und sollten alle Leser dieses Briefes zu Herzen nehmen. Denn Gemeinde besteht immer aus allen am Ort, die in Christus sind. Und sie befindet sich an zwei Orten zugleich, auf der Erde wie im Himmel. Paulus sieht also die Gemeinde als sich in Gott befindend. Das heißt, der Gott Himmels und der Erde ist Gott und Zuflucht der Leser. Bedenken wir, sie stehen in der Verfolgung. Sie werden verkannt von ihren Volksgenossen. Als ganze Gemeinde sind sie in diesem Gott. Dadurch, dass sie zum Glauben gekommen sind, bilden sie ein Volk, das sich Gemeinde nennt. Diese Gemeinde hat einen bestimmten Ort in der geistlichen Welt, nämlich Gott. Sie ist in ihm. Gott umgibt sie. Er ist größer als alle Umstände, die diese Gemeinde kennen mag. Wenn er Vater genannt wird, ist er als Gott, Vatergott, ein zugänglicher Gott, zu dem man kommen darf, weil er die Gemeinde beschützt. Das ist seine Aufgabe. Paulus schreibt dem Heiligen Geist, der Thessaloniker, der Gemeinde, die in Gott ist, von ihm beschützt. Die Gemeinde ist aber auch in Jesus Christus. Als Sohn Gottes teilt er die Eigenschaften seines Vaters. Als Herr ist er der Gott des Alten Testamentes, Adonai. Als Haupt der Gemeinde ist er mit ihr verwachsen, mit dieser Gemeinde. So als Verwachsene ist sie in ihm. Wie Paulus schreibt, in dem Herrn Jesus Christus. Nun das Grußwort. Die Bestandteile des Grußwortes sind Gnade und Friede. Gnade ist das Angenehme, das Schöne. das Positive, die Gunst, die Zuneigung vom griechischen Erkavi. Gnade von Gott erfährt man zuerst als Sünder, dann anschließend als Schwacher. Denn Gnade ist auch Kraft, so sagt Jesus zu Paulus in 2. Korinther 12. Als ein Schwacher, der zwar bereits Vergebung hat, aber noch Kraft und Hilfe braucht zum Leben. Wenn man als Christ Gnade hat, dann kann man wachsen, gedeihen, der Versuchung Widerstand leisten und dienen. Dazu braucht es überall Gnade, die Hilfe Gottes. Friede wünscht Paulus ihnen zum Zweiten. Im Hebräischen ist Friede das Heil Gottes, das er den Menschen gewährt, das Wohlergehen im Heilsraum, das Wohltuende. Und von diesem Aspekt her ist Friede oder Shalom ähnlich wie Charis oder Gnade. Im Neuen Testament ist Friede das Aufhören von Spannungen zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Wenn Paulus nun den Thessalonichern Gnade und Friede wünscht, dann hat er mit diesen zwei Vokabeln die große Räume, geistliche Räume, andeuten. Praktisch das Evangelium ihnen zugesagt. Das, was Gott im Evangelium in Christus uns zuteil werden lässt. Dieses ist nicht nur etwas, das ihnen zuteil geworden ist, sondern das ihnen weiterhin zuteil werden möchte. Deshalb können wir schreiben, Gnade sei euch zuteil. Man kann aber auch übersetzen, Gnade ist euch zuteil. Denn im Griechischen haben wir da kein Zeitwort, nur Gnade euch. Wie John MacArthur gerne sagt, Grace to you, Gnade euch. Er hat einfach die griechische Form gekürzt, übernommen. Nun die Reihenfolge der beiden. Diese ist wichtig. Zuerst muss man Gnade erfahren, bevor man Frieden haben kann. Und das bleibt so, immer. Wenn du keinen Frieden hast, brauchst du Gnade, nicht nur Friede. Die Herkunft dieser Bestandteile, die Herkunft des Grußes oder des Grüßens als solches. Paulus nimmt das Grüßen unter Menschen, denn beide dieser Vokabeln, Charis in Form von Chairete und Shalom kommen vom Grüßen der Menschen her. Paulus nimmt solche Grußworte, er heiligt sie, das heißt, er sondert sie ab und füllt sie für höhere Zwecke. Das wird oft gemacht mit tagtäglichen Begriffen aus jener Zeit. Wichtiger als menschliches Grüßen ist, dass Gott uns in Christus gegrüßt hat. Man stelle sich das vor. Euch ist heute der Heiland geboren. Gott grüßt Menschen in diesem Kindlein. Er kommt ihnen entgegen. Das ist, was Grüßen bedeutet. Heute ist der Gruß äußerst entleert. Gott grüßt uns und wünscht uns Wohlergehen. Vergebung, Hilfe, Frieden, Wohlergehen. Ohne dieses Grüßen kann es eigentlich kein echtes Grüßen unter Menschen geben. Nur der von Gott gegrüßt worden ist, vermag einen Menschen wirklich zu grüßen. Nun der vorliegende Gruß. Er ist ein Gebet. Er hat die Form eines Gebetes. Ein Gruß ist eigentlich ein Wunsch. Und zwar in diesem Fall ein Gebet in dritter Person. Paulus sagt nicht du zu Gott, er spricht die thessalonischen Christen an. Aber was er ihnen wünscht, kommt als Wunsch von Gott. Gnade und Friede von Gott sei euch zuteil. Das ist also ein Gebet in der dritten Person. Die Herkunft nun der einzelnen Elemente des vorliegenden Grußes, Gnade und Friede, kommen, wie gesagt, von Gott, von ihm als einem Vater, von ihm als unserem Vater, dem Vater des Paulus. Er kann ihn also in diesen Grüßen vergewissern: Ich weiß, wovon ich spreche, ich habe ihn erlebt. Ihr habt ihn auch bereits erlebt, aber ich wünsche ihn euch als geistlicher Vater. Ich wünsche euch Gnade und Friede von einem himmlischen Vater, der unendlich viel geben kann. Und diese Elemente Gnade und Frieden kommen von Jesus Christus. Er ist es, durch den sie uns gewährt sind, durch den sie uns möglich geworden sind. Sie kommen, und das muss man auch betonen, nicht von Menschen. Kein Mensch kann uns begnadigen. Kein Mensch kann Vergebung zusprechen. Kein Mensch kann uns Frieden geben. Niemand. Er kann uns das wünschen. Aber wenn es uns gegeben sein soll, dann muss es wirklich von irgendwoher kommen. Und kein Mensch ist eine solche Quelle. Das heißt, es darf uns dieser Gruß neu groß werden. Wenn wir zu Gott kommen, dort dürfen wir wirklich die Gnade erfahren und den Frieden, den wir so nötig brauchen. Das wäre der Eingangsgruß. Jetzt kommen wir zum Hauptteil des Briefes mit Vers 2. Und zwar zum Thema des Briefes. Paulus hilft einer jungen Gemeinde oder einer Gemeinde von jungen Christen. 1, 2 bis 5, 24. Teil 1, Römisch 1, Persönliches. 1, 2 bis 3, 3, 10 oder Ende Kapitel 3. Ein kurzer Überblick über diesen ersten Teil des Briefes, damit wir orientiert sind, wissen, wohin es geht. In den ersten zwei Kapiteln, das heißt in Kapitel 1 und im größeren Teil von Kapitel 2, also 1 Vers 2 bis 2 Vers 16, tut Paulus einen dankbaren Rückblick. Dankbarer Rückblick ist dort das Thema. Im mittleren Teil dieses ersten Teils oder im mittleren Abschnitt haben wir einen Bericht über sein Bemühen um Kontakt mit der Gemeinde. Dieses Anliegen war ihm ein sehr großes. Und dieser Bericht ist für uns sehr wertvoll, auch wenn er eigentlich Geschichte ist. Er ist mehr als das. Kapitel 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 10. Und am Schluss von Kapitel 3, in den Versen 11 bis 13, haben wir dann ein Gebet angefügt für die Gemeinde. Also jetzt zuerst der dankbare Rückblick. Das wäre Groß A jetzt. Dankbarer Rückblick, Kapitel 1, Vers 2 bis 2, Vers 16. Für die, die Notizen nehmen. Zuerst, also Arabisch 1 könnte man schreiben, Beschreibung des Dankes. Der Dank wird beschrieben. In Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Gedenken euer bei unseren Gebeten. Wenn Paulus dankt, denkt er. Dieses Danken und Denken geschieht, während er seine Gebete ausführt. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, gedenken euer bei unseren Gebeten. Wer dankt? Alle drei. Sie haben Gebetsgemeinschaft. Es gibt Menschen, die arbeiten für Jesus, aber kennen kaum Gebetsgemeinschaft. Wir lernen hier durch das einfache Fürwort wir danken, dass hier Gebetsgemeinschaft gepflegt wird. Dankende Gebetsgemeinschaft. Der Dank bringt zum Ausdruck, dass diese Männer eines Sinnes sind. Sie denken ähnlich über die thessalonischen Christen. Das ist eine einmütige Gebetsgemeinschaft. Wem wird gedankt? Gott gebührt die Ehre für das, das in Thessalonich geschehen ist. Wir danken Gott für euch oder über euch. Nicht in erster Linie den Missionaren gilt der Dank. Sie schreiben es nicht selbst zu, was dort geschah. Auch nicht den thessalonischen Christen, ob zwar er sie anerkennt in ihrem Eifer und ihrer Standhaftigkeit, aber gedankt wird Gott, dem die Ehre gebührt. Wann wird gedankt? Auch die Antwort darauf haben wir hier. Es wird in Gebeten gedankt, in welchen sie der Thessalonicher gedenken. Der Dank wird also getragen von treuer Fürbitte und die Fürbitte durch den Dank bereichert. Sie wechseln ab. Dank und Fürbitte wechseln einander ab in der Begegnung des Paulus und seiner Mitarbeiter mit Gott. Wann wird gedankt? Alle Zeit. Ohne Aufhören wird gedankt. Aber, jetzt müssen wir hinzufügen, das kleine Wort alles wird in der Bibel nicht rahmenlos gebraucht, so wie ich weiß, sondern man muss vom Zusammenhang her sich fragen, innerhalb von welchem Raum, innerhalb welchen Raumes ist hier von einem Allem gesprochen. In diesem Fall, wenn er an die Thessalonicher denkt und für sie betet, gedenket euer bei unseren Gebeten. Spurgeon gibt zu, man betet wohl nicht. Es kann sein, wenn er von über den Texten 1. Thessalonicher 5 spricht, betet ohne Unterlass. Man betet wohl nicht unausgesetzt, unaufhörlich. Man hat ja andere Dinge zu tun, als zu beten. Aber, und jetzt wird es interessant, es dürfen wohl keine 15 Minuten vorbeigehen, bis man sich wieder an Gott wendet. Das ist interessant, ja? Im Geiste ist er doch stets mit Gott verbunden. John Glenn war der erste amerikanische Raumfahrer. Die Journalisten wussten, dass er Christ war. Und dann haben sie ein bisschen gestichelt. In dem Interview, wie ist das, wenn Sie da oben sind? Sie haben noch sehr viele Knöpfe da zu bedienen. Sie müssen hellwach sein. Da können Sie doch nicht immer beten. Das stimmt, sagte Glenn. Ich habe viel zu tun. Aber ich muss nicht nur Knöpfe bedienen. Ich bete auch zwischendurch. Also, der Herr sorgt für seine Kinder, dass sie immer Zwischenraum haben, um wirklich zu beten. Wofür wird gedankt? Wir danken Gott alle Zeit. Im Griechischen haben wir hier eine Präposition, die man mit über übersetzen könnte, peri, um vielleicht. Die an dieser Stelle ist für wahrscheinlich die bessere Übersetzung und die nächstbeste. Man könnte betreffs sagen, aber im Deutschen ist das etwas holprig. Betreffs euch alle. Wollte man jetzt eine genaue Studienbibel schreiben, dann würde man dieses Wort wahrscheinlich benutzen. Aber in Betreff, was euch betrifft, danken wir Gott. Wir danken Gott für euch alle. Warum alle? Wer hat den 1. Thessalonicher Brief kürzlich gelesen? Habt ihr noch im Ohr, was dort steht, an verschiedenen Stellen, Kapitel 4 zum Beispiel, Kapitel 5, als wir bei euch waren, sagten wir, wer nicht arbeiten will, darf nicht essen. Ja. Es gab Probleme in Thessalonik. Dankt Gott für faule thessalonische Christen? Ja, warum nicht? Sie sind ja von Jesus Christus gerettet, sind ihm lieb, er starb für sie. Es gibt keinen wahren Christen, für den ich nicht danken kann. Ich danke im Blick auf das, was Gott für ihn getan hat, nicht auf seinen Zustand. Ich bin dankbar für alle Gnade, die sich in seinem Leben erweist, aber die Gnade erweist Gott in seinem Leben. Also, jeder ist wertvoll. Jeder letzte Christ ist wertvoll. Das sollten wir uns merken. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle oder was euch alle betrifft. Man denke zum Beispiel an zwei weitere Texte. 2. Korinther, Kapitel 4, Entschuldigung, 12. Und die Verse 18 bis 27 kennen Sie Ihre Bibel gut genug, sodass Sie spontan wissen, was dort geschrieben steht. Was ist das Thema von 1. Korinther 12. Ich habe 2. Ich wollte 1. Korinther.
Meine Gnade genügt Ihnen.
Das ist 2. Korinther. Ich habe es verkehrt gesagt. Ich meine jetzt 1. Korinther 12. Das ist das Kapitel über die Gnadengaben. Ja? Über die Gnadengaben will ich nicht, dass Sie im Unklaren seid, unwissend seid. Und später, 18 bis 27, vergleicht er die Christen mit Gnadengaben, mit Gliedern am Körper und zeigt, wie wichtig ein jeder Einzelne ist und eine jede einzelne Gnadengabe. Dort werden Christen als Gnadengaben oder Gnadengaben als Christen besprochen. Ob man das eine oder andere im Blickfeld hat, ist egal. Sie sind alle wertvoll, die Gnadengaben, so wie der Christ mit der Gnadengabe. Und der eine mag nicht sehr viel haben, dann sorgen die anderen dafür, dass er seine Ehre bekommt. Ja. Also, dieser Text geht parallel zu dem, dort hat Paulus das näher ausgeführt, was das heißt, jeder ist wertvoll. Und wenn er von dort kommt, dann verstehen wir, was er hier an die Korinther schreibt. Oder nehmen wir einen anderen Vers, Epheser 1, Vers 18, ich zitiere, wobei die Augen eures Denkens erleuchtet werden mögen, das ist das Gebet des Paulus, um zu wissen, unter anderem, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Dass wir ein Erbe in Gott haben oder bei Gott, das hat er schon gesagt in Epheser 1, Vers 11. Aber dass Gott auch ein Erbe hat an uns, das will er hier sagen. Und wie groß dieses Erbe ist, wie herrlich es ist, denn er hat uns ja herrlich gemacht. Welches der Reichtum dieser Herrlichkeit ist, das soll den ephesischen Christen und allen Christen in der Umgebung aufgehen. Dafür sollen die Augen aufgehen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Arabisch 2, erster Anlass zu diesem Dank. Der Dank ist beschrieben in Vers 2. In Vers 3 wird uns der erste Anlass zu diesem Dank gegeben. Und zwar ist das die Erinnerung an bereits geoffenbarte Tugenden. Erinnerung an offenbarte Tugenden. Wir lesen in Vers 3. Erinnert uns dabei ohne Aufhören an euer Werk des Glaubens und eure Arbeit der Liebe und Ausdauer der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Das ist ein sehr reichhaltiger Vers. Glaube und Liebe. Die nennt Paulus zuerst. Diese sind die Haupttugenden, über die der Apostel in diesem Brief einiges zu sagen haben wird. Hoffnung, das dritte Element, ist das Kind jeweils von beiden, Glauben und Liebe. Glaube, wo Glaube ist, da ist Hoffnung. Römer 5. Und wo Liebe ist, da ist Hoffnung. Römer 5. Glaube, Liebe, da muss man auch gleich von Hoffnung sprechen. Im Besonderen erinnern die Missionare sich bei diesen dreien an das Werk des Glaubens, an die Arbeit der Liebe und die Ausdauer der Hoffnung auf unseren Herrn. Der Glaube, sagt Jakobus, geht ans Werk. Er ist nie untätig. Auch nicht der Glaube des Schächers. Der tat den Mund auf. Er rügte seinen Kollegen auf der anderen Seite. Also da ist schon einiges, obwohl er bald starb. Sein Glaube, dass sein Vertrauen zu diesem als Messias hat sich sofort offenbart. Der Glaube zeigt sich in Form von Tätigkeit, von Werk. Und an dieses Werk des Glaubens erinnern sich die Missionare. Hier war ein Glaube, der war lebendig. Der war zu sehen im Leben dieser Christen. Und sie hören davon. Andere haben es erzählt, wie das Werk des Glaubens dort aussieht. Die Arbeit der Liebe. Was ist der Unterschied zwischen Werk und Arbeit? Werk ist eher die Form, die Tatsache, das Sachliche. Arbeit ist das, was investiert wird, wenn man wirkt. Mühe, Energie, Verschleiß. Liebe, die echt ist, gibt sich aus Glauben in die Arbeit, gibt sich für den anderen. Hier war echte Liebe, hier war Liebe zu sehen, nicht nur zu spüren. Sie war zu sehen, es war eine Arbeit der Liebe und sie wurde bekannt in ganz Makedonien. Und dann spricht Paulus von Ausdauer der Hoffnung. Nicht nur eine Blitzhoffnung oder ein vages Hoffen oder vielleicht, ja, mal sehen, abwarten. Nein, nein. Ausdauer der Hoffnung, eine feste Hoffnung, die aus dem Vertrauen kam und die von der Liebe getragen wurde. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Deshalb verzagen wir nicht. Deshalb Ausdauer in der Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Deshalb. Ausdauer der Hoffnung, eine Hoffnung auf unseren Herrn. Die Hoffnung ging in die Zukunft auf einen Herrn, der gekommen war, weshalb man ihn Herrn nennen kann, und der kommen wird. Sie stehen also dazwischen. Es war eine Hoffnung auf Gott, den Vater gesetzt, die sich in Jesus Christus erfüllen würde. Drittens. Zweiter Anlass zu dem Dank in den Versen 4 und 5. Also eine Pause. Wie lange, Thomas?